Eva, sag mal, bist du überhaupt eine Duftperson?
Süß.
Eine weichere, holzige Duftnote?
Ja.
Ein Ohm, oder?
Okay,
Ist das jetzt ein Ding?
Ich will nicht mehr, es reicht.
Dieser Podcast wird präsentiert von unserem Partnerunternehmen Falkensteiner Hotels and Residences. Buchen Sie jetzt Ihren Sommerurlaub.
Willkommen bei Ist das jetzt ein Ding? Dem Lifestyle-Podcast aus dem Höruniversum der Tageszeitung Die Presse in Wien und ihrer Lifestyle-Beilage, dem Schaufenster. Mit mir im Studio sind heute wieder Valerie Zehethofer, Design- und Stilredakteurin aus dem Schaufenster.
Hallo.
Und Eva Dinewitzer aus dem Pressefeuilleton, unsere Popkultur-Expertin.
Hallo.
Mein Name ist Daniel Kalt und ich leite das Presseschaufenster. Valerie, was für ein Thema hast du uns heute mitgebracht, über das wir reden werden in unserer Hauptrunde?
Ich habe euch Promi-Hochzeiten mitgebracht, beziehungsweise Taylors Hochzeit, um ganz konkret zu sein.
Taylor Swift. Yes. Eva, du?
Ich würde gerne mit euch über Nails sprechen, und zwar, dass man sie jetzt gern unmanikürt lässt.
Fingernägel. Somit.
Fingernägel.
Genau. Und ich bin extrem säumig, weil ich habe in der ersten Folge gesagt, ich werde immer Madonna als Easter Egg droppen. Habe es dann jetzt einfach nie wieder gemacht, aber heute rede ich dafür einfach ausschließlich über Madonna. Aber bevor wir dazu kommen, noch unsere objektbasierte Einleitungsrunde. Ding oder Unding. Valerie, was hast du im Gepäck?
Ich habe einen Duft im Gepäck, einen Duftklassiker eigentlich. Und zwar Santal 33. Spricht man das eigentlich so aus? Santal 33 ist ein Duft der New Yorker Parfümerie und Kosmetikmarke Le Labo. Und ich würde sagen, es ist einer der bekanntesten Nischendüfte überhaupt. Daniel, du bist eigentlich unser Duftexperte. Kannst du beschreiben, wonach der Duft riecht?
Es ist immer so schwierig, Sprache zu finden für Düfte und so. Das ist also auch so eine Krux tatsächlich im ganzen Parfümfeuilleton, wenn man das so nennen kann. Also Santal heißt einfach Sandelholz. Ja? Und Sandelholz, finde ich, ist so eine weichere, holzige Duftnote. Es gibt also das bekanntere oder auch ein sehr bekanntes Holz ist Adlerholz oder eben Oud. Und ich finde, das ist ein schweres und auch so ein sehr üppiges Holz und oft dann irgendwie in entsprechenden Kompositionen. Also Oud ist per se so herb, dass es dann oft von solchen fruchtigen Sachen umwölkt wird, damit man das überhaupt aushält. Und Santal ist, finde ich, eben irgendwie so schon per se ein bisschen freundlicher und nicht so dieses ganz Opernloge, sondern auch vielleicht ein bisschen dann jünger oder so in der Duft. Und eigentlich ist es ein sehr gängiger Inhaltsstoff. Das heißt, irgendwie Santal 33 oder 33 ist einfach irgendwie im Western so gehypt war. Eine Zeit lang wurde es so zur Referenz, aber es gibt auch, was weiß ich, von Hermès zum Beispiel einen sehr schönen Sandelholzduft. Oder ich habe heute extra, damit ihr euch das einschnuppern könnt, habe ich am linken Arm Santal 33 und am rechten Arm habe ich, jetzt weiß ich nicht mehr, was heißt, aber einen Santal-Duft von Van Cleef & Arpels, den ich auch sehr gern mag. Und jetzt euch
Daniel fächelt uns seinen Duft drüber. Okay, ja, ich kenne den Duft auch und ich finde, es ist ein frischer, total angenehmer Duft. Manche sagen, er riecht nach Gurkel oder Dille. Scheinbar ist das die Veilchennote, aber ja, habe ich noch nicht gerochen, das Gurkel.
Das ist gut.
Schon 2015 hat die New York Times darüber berichtet, dass einfach jetzt jeder Santal 33 trägt. Und es ist so ein Code für ein junges, urbanes Milieu, würde ich sagen, dieser Duft. Und ich traue mich fast wetten, dass auf jedem größeren Galerie-Opening irgendwer Santal 33 trägt. Aber warum erzähle ich euch das? Wien hat jetzt einen eigenen Le Labo Shop und ich frage mich, Santal 33, ist es ein Ding, weil unverwüstlich, weil einfach ein super Duft? Oder ist es peinlich, weil doch dann schon jeder den Duft kennt und er so einen performativen Kunststudenten-Charakter irgendwie hat?
Ist das so das One Million der Kunststudenten? Kennst du ja One Million? Oder
ja,
war das nur in meiner Jugend so?
Ja, nein, aber es ist ein different
das
price
hatte
point.
Mich jeder.
Also Paco Rabanne, ne? One Million,
ja.
Aber das ist...
Nein, schlimm.
Ja, das
aber
ist schlimm.
So quasi das Äquivalent.
Ja. Eva, sag mal, hast du überhaupt Santal 33 Sandelholz? Bist du überhaupt eine Duftperson?
Ja, ich habe seit Jahren schon das gleiche Parfum von Prada Iris und ich liebe es. Und ich mag, also ich glaube, es ist ein Ding, ja. Um das kurz zu sagen, ich habe mir nämlich die Verpackung angeschaut und die alleine schon sehr ästhetisch und sehr schick. Und ich glaube, dieser Duft, also ich mag das, es ist nicht so aufdringlich und es ist auch nicht zu süß und nicht zu fruchtig. Also von mir kriegt es ein Ja, ich mag das. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sich so ein schicker Duft jetzt auch in Wien langsam in der Kunststudie-Szene verbreitet.
Das heißt, für dich ist es nicht abschreckend, wenn das so ein bisschen auch ein Mainstream Nischenduft ist und wenn ganz viele danach duften.
Ich finde sowas lustig, gerade lustigerweise heute bin ich in der U-Bahn gesessen und es ist neben mir einer eingestiegen mit dem One Million Duft und ich fand es natürlich ganz schrecklich, aber ich war sofort zurückversetzt in diese Zeit, wo das so viele Leute hatten und irgendwie mag ich das, wenn mich so Düfte an bestimmte Gruppen oder Ereignisse erinnern, deshalb finde ich, kann man das schon machen.
Ein Ding, okay. Daniel?
Ja, ich glaube deshalb, weil einfach Parfums halt nicht visuell sind und dann irgendwie trotzdem subtiler, weil du, weil es ein bisschen an jedem auch anders riecht und so. Also ich glaube, ich war mal auf so einer Pressereise und dann haben sich zwei so unterhalten drüber und oh my God, Santal 33, you can't wear it anymore. Und ich habe mir gedacht, was ist mit denen los? Also ich finde, wenn das ein Duft ist, der dir steht und den du magst, dann ist es was anderes als die geblümte Bluse aus der letzten Saison. Weil ich glaube, nicht zu viele Leute werden jetzt riechen auf einen Riecher, die hat das Le Labo oder die hat den von Hermes oder die hat den von Van Cleef & Arpels. Deshalb glaube ich, wenn du es magst, dann ist das für dich ein Ding. Du bleibst ein Ding. Was ist ein Ding?
Was sagst denn du?
Für mich ist es auch ein Ding. Ich finde einfach, es ist ein super komponierter Duft und es ist für mich wie so Chance von Coco Chanel. Es ist ein Duft, den kennt man auch an ganz vielen Leuten, aber er hat einfach seine Berechtigung. Und genau, deshalb dreimal Ding.
Wow, ich glaube, es ist eine Premiere. Ausgerechnet für ein Parfum.
Wahnsinn. Dann
haben wir unser neues Themenfeld erschlossen. Eva, what's happening?
Mir ist aufgefallen, dass sehr viele Beauty-Brands jetzt so irgendwie Food-Collabs machen. La Mer hat bei einem Pop-up ein Buttermilch-Eis lanciert und zwar in der Textur und mit Inhaltsstoffen der ikonischsten Creme, die sie, glaube ich, haben, also die Creme de la Mer. Und Benefit hat aus ihrem limitierten Cherry, das ist so eine Art Lip-Tint, also so eine flüssige Lippenfarbe, eine Limonade gemacht, die quasi schmeckt und aussieht wie das Lippenprodukt. Da ist allerdings die Textur eine andere. Ja, und jetzt wollte ich euch fragen, würdet ihr gern Eis schlecken, das wie eine Creme sich anfühlt im Mund? Und würdet ihr gern eine Limo trinken, die ausschaut wie ein Lippenprodukt? Ist das ein Ding?
Ja, also ich wage zu behaupten, dass dieses Eis mit dieser Cremetextur wahrscheinlich nur für diese Lancierungsparty oder so, oder? So ein Gimmick.
Ja, ja, das war für
diesen Pop-Up. Ich glaube nicht, dass das in den Handel kommt, weil dass ich mir jetzt, dann kann ich ja gleich die Creme einfrieren. Und
ich bin skeptisch.
Ich finde es insgesamt.
Mich erinnert ja lustigerweise Kokosdrink immer an Sonnencreme, als würde ich Sonnencreme essen, ja, trinken. Und das...
Something.
Das finde ich dann immer so ein bisschen...
Das ist diese Australian Gold Sonnencreme, oder? Die so nach Kokos riecht.
Ja, ich weiß auch nicht, das hat sich mir irgendwie so eingebrannt. Das ist wie so ein Automatismus. Ich schmecke das und denke an Sonnencreme und denke ich... verzehre Sonnencreme. Für mich ist das, glaube ich, ein Unding.
Es gibt auch übrigens so Nischendüfte, die dann so für den Sommer herausgebracht werden, auch von Tom Ford oder so, die dann auch so eine ganz starke Kokos- oder Tiare-Note haben und die dann deshalb auch so wie Sonnencreme riechen. Und Sonnencreme ist ja jetzt ja oft etwas eher Billiges und das, finde ich, passt auch nicht zusammen. Diese 300-Euro-Parfum zu diesem guten, sommerlichen, aber so ein bisschen cheapen Sonnencreme. Ich finde auch so, zwischen auf der Haut und unter der Haut oder gar im Magen, das ist so eine Schwelle, die kann ich auch nicht behirnen. Ich gehe auch eher ins Undinghafte da hinein. Eva, du?
Eva, du?
Löffelst du schon Nivea?
Ich finde es auch ehrlicherweise ganz abschreckend. Also ich habe mir dieses Eis angeschaut und mir dann vorgestellt, wie ich einfach eine Cremetextur in meinem Mund habe oder auch so diese Limo, die ausschaut wie dieser Lipgloss. Also ich finde es... Also
irgendwas mir läuft geht auch nicht zusammen.
Das Wasser im Mund zusammen, muss ich sagen. Nein, ja, das gibt's nicht. Wir sind uns schon wieder einig.
Unglaublich.
Oh mein Gott, ich bin voll gespannt, was ihr jetzt zu meinem Ding sagen werdet. Ich werde meine Meinung dazu erst situationselastisch bilden. Also, ich habe, mir ist untergekommen, eine Baseballkappe von gemundener Keramik. Das heißt, die haben auch ein bisschen ihren Home-Turf verlassen und was Textiles gemacht. Und zwar, und ihr kennt ja Gmundner, es gibt diese, einerseits diese, oh Gott, das müsste ich jetzt wissen, aber es gibt dieses klassische Gmundner Keramikmuster, dieses gekräuselte. Und dann das zweite berühmte sind die Streublumen, einfach diese kleinen Blümlein auf weißem Grunde. Und das gibt es jetzt als Cappy zum Aufsetzen. Und das ist jetzt gerade auch so ein bisschen dieses, wegen Jacob Elordi, glaube ich, und so war das Thema ja auch ein bisschen groß, dieses, die Baseballkappe mit irgendwas Lustigem draufgestickt, ist so wieder neue Logo-T-Shirt-Ersatz und so. Also so die, ein Statement. Ja, vielleicht irgendwie so als Warm-up zur, also eigentlich sommerliche Blumenwiesen und die Oktoberfest-Saison steht ja irgendwie auch schon in den Startlöchern.
Sagst ist du als erstes, ist es ein Ding für dich oder ist es ein Unding?
Boah, also ja, es ist halt weiß. Wenn es schwarz wäre, würde es mir besser gefallen, weil das, ich mag auch zum Beispiel, weil ich bin ja aus Kärnten und in Kärnten haben wir auf der Kärntner Tracht gibt es ja diese kleinen Blümchen Blärmle, das Muster. Das haben sie auch irgendwann versucht, irgendwie so als Avantgarde-Dings in die Fashion zu holen. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Es ist nur für mich als Kärntner oft ein bisschen ideologisch etwas schwierig. Deshalb würde ich so zum Beispiel eine schwarze Streublumenkappe in Paris lustig finden. Die weiße, glaube ich, passt nicht zu meinem...
Also theoretisch ein Ding, praktisch
theoretisch
leider
ein
nicht.
Ding, aber es passt nicht zu mir. Also ich behalte mir das noch vor.
Valerie, was sagst du? Ich muss noch
muss
das weiter
noch in mich gehen. Okay. Ja. Für mich ist es ein Ding, weil, ich sage euch auch warum, ich mache total gern Urlaub am Traunsee und da brauche ich das.
Ah.
Und außerdem liebe ich Gmundner Porzellan.
Okay.
Ja.
Ich liebe auch dieses Muster. Vielleicht ist das auch das Stadtkind in mir, dass das so mag. Ich weiß nicht.
Süß, und dann auch wirklich die Streublumen.
Ja, next level wäre natürlich die Kappe mit diesem Kringelmuster. Ja. Hätte ich noch lieber.
Oder mit diesen namibischen Böcken, die es jetzt auch gibt, weil sie diese Namibia-Lodge haben.
Nur leider passen mir Schirmkappen nicht. Das ist, ich bin nicht 1000%ig Ding, aber tendenziell Ding, weil ich Gmundner Porzellan einfach mag.
Ich bin auch riesen Gmundner Keramik-Fan eigentlich. Ich finde bei Kappen, ich finde es immer so schwierig, das Bild, das du uns mitgebracht hast, wir haben das ja vor uns liegen. Ich finde Cappies, es steht und fällt immer wirklich mit der Form der Kappe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, die schaut nicht aus, als würde sie die Form haben, die ich gern hätte für meinen Kopf jetzt.
Ach,
wobei
wirklich?
Das schon sehr spezifisch ist jetzt. Also ich finde grundsätzlich, eigentlich ja, ich finde grundsätzlich ist es ein Ding, weil es süß ausschaut und ich glaube, man muss es aber dann brechen mit dem restlichen Outfit. Man kann dann nicht so all blumig auf süß irgendwie dann noch das Kapperl passend dazu. Ich glaube, man muss sonst ein bisschen vielleicht urban, cool, ein bisschen sandelig vielleicht sogar gestylt sein und dann die Kappe dazu.
Ja, ein valider
Punkt. Cutes Finish.
So finde ich das auch.
Ich mache noch eine Erratung. Ich habe gesagt, gmundener Porzellan, aber das heißt natürlich, wie die Eva richtig weiß, gmundener Keramik.
Ah, um Gottes Willen. Ja,
um Gottes Willen.
Ja. Nein, ich finde es ja auch. Also genau, ich bin auch eigentlich ja tendenziell mehr Ding. Also sehen wir uns da dann auch in unserem nicht ganz schlüssigen...
Wir wollten ja einen Sportpodcast draus machen, was mir zum Traunsee noch einfällt. Da bin ich letztes Jahr Halbmarathon gelaufen.
Eva, bravo.
Super.
Ja. Knie verletzt, war gar nicht so gut.
Sehr gut, alle Dinge und Undinge besprochen. 100% Einigkeit, ein absolutes Novum für uns. Und wir gehen weiter zur Hauptrunde.
Die Lifestyle-Minute. Ihr Moment für die schönen Dinge des Lebens. Manche Urlaubsorte versprechen viel und halten noch mehr. Der Falkensteiner Club Funimation Borik in Sada ist so ein Ort. Eltern genießen, Kinder strahlen, an einem der schönsten Strände Dalmatiens. All-inclusive mit kroatischer Küche, Wasserwelt, Falkiland für die Kleinen und Aquapura-Spa für alle, die wirklich abschalten wollen. Und damit der Sommer gleich noch runder wird? Mit Easy Travel übernimmt Falkensteiner einen Teil ihrer Anreisekosten. Bis zu 250 Euro Mobilitätsbonus bereits im Buchungspreis enthalten. Entspannt ankommen, mehr erleben. Mehr Informationen finden Sie auf falkensteiner.com/Sommerurlaub.
Erst einmal zu einer Hochzeit, über die zuletzt alle geredet haben, obwohl man erstaunlich wenig über sie weiß. Taylor Swift hat am 3. Juli im Madison Square Garden geheiratet mit kolportierten 1000 Gästen. Genau, sie hat dort den Footballspieler, ist er Footballspieler? Oh Gott, jetzt blamier
ich
mich.
Ja, ich glaube American Football, oder?
Travis Kelce.
Wir machen so einen Sport-Podcast.
Ich rufe die Polizei, sie sollen mich verhaften. Ich habe nämlich überhaupt keine Ahnung.
Oh Gott, wir bekommen gleich wieder Leserpost.
Okay, die Location soll ihnen kaum wieder zu erkennen gewesen sein. Berichte beschreiben da eine Art whimsical Secret Garden mit üppigem Grün, Bäumen, Blumen, unterschiedlichen Garten- bzw. Waldwelten. So viel zur Location. Taylor Swift hat ihrer Sprecherin nach ein maßgeschneidertes Christian Dior Haute Couture Kleid von Jonathan Anderson entworfen getragen, mit langem Schleier und Schleppe, zumindest das weiß man. Travis ebenfalls in Dior. Außerdem wird berichtet von Christian Louboutin Schuhen, die mit der roten Sohle, wir kennen sie, und Schmuck von Cartier. Das Fest fand aber unter absoluter Geheimhaltung und komplett abgeschirmt statt. Angeblich mit Handyverbot für die Gäste. Viele waren sich auch gar nicht sicher, als sie geschattelt worden sind, wohin fahren wir jetzt? Findet da überhaupt eine Hochzeit statt? Dafür, Fun Fact, wurden scheinbar Luxushandtaschen und Luxusuhren bei einer Tombola verschenkt. Also es gibt allerlei Gerüchte, aber wir sehen schon, man weiß eigentlich echt erstaunlich wenig über die Hochzeit dafür, dass sie in dieser riesen Halle in New York stattgefunden hat und dafür, dass Taylor Swift, der absolute Superstar, geheiratet hat. Habt ihr Gedanken? Ich habe jetzt auch bis zuletzt gedacht, das ist vielleicht ein Ablenkungsmanöver und sie heiratet gar nicht. Oder was könnte in dieser Location wirklich stattfinden? Ist es in Wahrheit speziell ein Konzert oder auch immer? Und warum in dieser Location? Warum so komplett abgeschirmt? Ist es ein guter Move oder irgendwie auch fies?
Ich habe einen amerikanischen Podcast gehört und da fand ich das ganz interessant, was die gesagt haben, nämlich dass quasi die Taylor Swift und der Travis Kelce, anders als jetzt andere Superstars oder Schauspieler, erstens ein anderes Level von Geschmackssicherheit darstellen, nämlich vielleicht ein bisschen drunter im Vergleich mit so Leuten wie Dua Lipa und wie heißt er denn jetzt gerade dann?
Caleb Turner.
Genau. Und andererseits, dass das für sie so ein Home-Turf ist, sowas wie der Madison Square Garden. Mhm. Weil sie gibt diese Konzerte nur in diesen riesen Stadion. Er spielt American Football auch, in diesem Riesenstadion und für die ist das so ein Natural Habitat. Also das heißt, es war einfach nur konsequent. Fand ich dann irgendwie einen ganz lustigen Gedanken, dass man sagt, sie haben sich, passt halt dazu, dass die so, und sie ist wahrscheinlich, die, weiß ich nicht, aber sie ist wahrscheinlich die berühmteste Popsängerin der Gegenwart, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Ja, ich finde auch, es ist sehr konsequent, weil es irgendwie so der Madison Square Garden die Kathedrale des amerikanischen Entertainment ist und da passen die zwei super rein.
Aber es ist die ultimative Machtdemonstration, oder? Mitten in New York zu heiraten mit 1000 super prominenten Gästen, Adam Sandler, Steven Spielberg, es waren irgendwie gefühlt alle da, die in der Entertainment...
Ja, bis auf Blake Lively. Bis auf
Blake Lively, da gibt's...
Das ultimative Fallout.
Aber findet ihr, sind uns Popstars das irgendwie schuldig, dass man, oder glaubt ihr, man wird noch was sehen, wird es eine Doku geben, ich war ja der Meinung, okay, ein paar Tage später kommen wahrscheinlich dann orchestriert Bilder vom Kleid zumindest oder irgendwas.
Meine These ist, dass gerade amerikanische oder vielleicht auch überhaupt internationale Medien quasi Angebote schicken für die Bilder und wer am meisten zahlt, darf sie dann drucken. Also ich bin mir ganz sicher, dass Bilder rauskommen werden und ich bin mir auch ganz sicher, dass es ein großes Spektakel nochmal wird. Ich könnte mir auch wirklich vorstellen, dass sie eine Doku draus macht. Also Taylor Swift ist ja Expertin darin, dass sie irgendwie alles, was sie macht, auch verwertet. Also ganz bestimmt werden wir da noch Einblicke bekommen. Ich finde, zu der Frage, ob sie uns was schuldig sind, ich finde, in dem Fall ist es ganz komisch. Viele haben ja dafür argumentiert, dass Madison Square Garden deshalb quasi der Ort der Hochzeit war, weil man ihn eben so gut abschirmen kann. Mhm. Und ja, mag sein, ist aber jetzt auch nicht der einzige Ort auf der Welt, den man gut abschirmen kann und ist ja doch recht präsent eben mitten in New York. Man musste ja nicht nur die Halle, sondern ein größeres Viertel abschirmen. Plus es gab ja dann diese Banner, wo überall, was stand da drauf, TNT, Just Married irgendwie. Genau, und dann, keine Ahnung, sogar das Empire State Building hat geleuchtet in so einem hellblau-lila Ding.
Mhm.
ich finde es irgendwie ein bisschen absurd, so auf Privatsphäre zu pochen und dann gleichzeitig irgendwie dieses Riesenspektakel irgendwie zu liefern. Mhm. Also das passt für mich nicht ganz zusammen. Und auch zum Beispiel, es haben sich viele aufgeregt, also es war als erstes so, okay, die Gästeliste wird irgendwie geheim gehalten, weil das ist ja so privat und niemand von uns würde irgendwie die Gästeliste gern rausgeben. Und ich denke mir so, naja, was heißt privat, 1000 Gäste? Wir reden da nicht von einer intimen 50 Leute Hochzeit und Taylor Swift will jetzt ihre besten Freundinnen nicht namentlich erwähnen. Das sind einfach 1000 Leute. Ich glaube nicht, dass die alle super gut mit denen befreundet sind. Also ich finde, das ist so, ja, schon sehr...
Es gab ja auch so Mishaps, oder? War nicht irgendwie einer der Leiter von dieser Eisbehörde in den USA dort, weil er der Vater von einem Freund ist, von Travis Kelce oder so irgendwas? Also es war dann, ne? Also es wurde... Weil wenn du diese ganze Geheimnis, eben natürlich, ich bin jetzt eben so Wedding unerfahren, 1000 Gäste kommt mir bei Leuten, die so berühmt sind, dann auch nicht so viel vor. Ich denke, diese mehrtägigen indischen Hochzeiten, da kommen wahrscheinlich zigtausende Gäste. Oder so.
Stimmt, ja.
Ja, voll. Ich finde auch, es gibt irgendwie, das Ganze hat so Ungereimtheiten für mich, finde ich.
Ja.
So, man weiß nicht genau. Und ich glaube, wenn ich Swiftie wäre, bin ich nicht. Aber wenn ich es wäre, wäre ich, glaube ich, schon auch enttäuscht ein bisschen. So, das jetzt heiratet dieser Superstar, mein Star und ich sehe gar nichts davon. Aber ja, wer weiß. Zum Zeitpunkt, zu dem wir aufnehmen, gibt es noch gar keine Bilder, noch gar nichts. Vielleicht kommt es im nächsten.
Kann sich jederzeit ändern, ja, stimmt.
Genau.
Darf ich noch kurz den Fun-Fact? Ich weiß nicht, ob du das sowieso erzählen wolltest, aber weil es mir gerade einfällt, dass dieser Müll verkauft wurde. Habt ihr das mitbekommen?
Ja.
Ja, dass man ja für 25 Dollar, glaube ich, so kleine Müllpäckchen, wo teilweise Zigarettenstummel und benutzte Strohhalme drin waren.
Also was ich zum Beispiel... Ich bin ja jetzt auch ganz Swiftie und so. Ich denke, die sind vielleicht auch sehr forgiving und vielleicht denken die, na, wie sie das handhabt, das ist so ihr Empowerment. Und wenn dann eine Doku kommt, dann stürzen sich alle drauf oder so. Ich fand es halt auch trist natürlich für die Leute da in Downtown Manhattan, ja, weil das sind nur noch so, also am Vorabend des 4th of July, die Fußball-Weltmeisterschaft läuft. Also ich habe von irgendjemandem gehört, der dort eine Bar hat, der hat auch extra irgendeinen Drink kreiert oder so, weil er gedacht hat, dass dann viele Leute bei ihm einfallen werden und weil er in der Nähe von Madison Square Garden ist und so. Und dann war er aber in dieser Sperrzone und konnte gar nicht aufsperren, was dann wieder heißt, ja, sie ist ja immer so großzügig. Vielleicht hat sie ihm dann einfach eine Pauschale gezahlt. Und dann
ja,
haben sich ja die Leute auch darüber aufgeregt, wie viel Steuergeld das natürlich kostet, diese Sicherheit zu gewährleisten. Dann hat dann so der Zoran Mamdani, also der Bürgermeister von New York, schon eine Pressekonferenz gegeben und gesagt, na, sie haben ja eh so was wie 160.000 Dollar gezahlt, quasi um das Sitzekosten und gespendet und so weiter. Also es ist dann immer so dieses... Irgendwie ist es unsympathisch und dann immer, wenn man dann was unsympathisch findet, dann heißt es, na, da haben sie aber eh schon dran gedacht und das irgendwie aufgefangen. Und es ist ja natürlich ihr gutes Recht, einfach das so zu machen. Wie
ja, sicher. Ja.
Lass mich da einhaken, weil es hat noch jemand geheiratet vor kurzem und zwar eben Dua Lipa hat Callum Turner geheiratet auf Sizilien, Palermo, hat halt Palermo absperren lassen. Das war eigentlich das Kontrastprogramm, weil es gab 1000 verliebte Bilder vom Paar. Dua Lipa hat in einem maßgeschneiderten Chanel Haute Couture Kleid geheiratet, das man auch, es gibt ganz viele Bilder. Und ja, das Medieninteresse war hier auch groß. Man muss schon sagen, Taylor Swift ist wahrscheinlich der größere Star, würde ich sagen. Dennoch eben hier auch ganz viel Interesse. Warum glaubt ihr, was sind, oder anders gefragt, sind Promi-Hochzeiten immer schon so eine Riesensache oder ist es jetzt in letzter Zeit nochmal verschärft, dass man irgendwie so ein, was war ja voriges Jahr, war schon die Hochzeit von Jeff Bezos so ein Riesending natürlich auch, weil da gab es die große Kritik dran, wie das in Venedig abgelaufen ist und wie das inszeniert worden ist und dass eben auch da gerade in dieser Stadt das passiert ist, dass sie da so einen Riesenbohai um ihre Hochzeit machen und so viel Stadt okkupieren. Aber ja, natürlich war auch Sensationslust dabei, dass es dann Live-Ticker gibt zu einer Hochzeit.
Ich glaube, es ist hier dieses Interesse. Ich glaube, Hochzeiten sind für so viele Menschen dieser absolute der schönste Tag des Lebens. Und dann natürlich auch für die Families und Friends und für Beobachtende. Das heißt, das Interesse ist sowieso da. Und dann gibt's, das potenziert sich dann auch, wenn zwei Berühmtheiten heiraten, dann im Social Media Age wahrscheinlich sowieso. Und diese Vorläufer Versionen der aktuellen Celebrity Weddings sind natürlich die Royal schon. Weddings.
Ich wollte gerade sagen, oh, ja. Kennedys sind mir eingefallen und die Royal Weddings auf jeden Fall. Wobei ja. Bei den Royals ist es ja so, dass die schon irgendwo als Staatsoberhäupter quasi dem Volk das schuldig
genau,
sind. Dass
das sie das,
also das ist, eine klarere, ist ein klareres Verhältnis irgendwie.
Aber
für
es ist
die,
schon immer
die
auch
Öffentlichkeit
so ein,
passiert, ja.
Also ein Traumnarrativ, oder? Weil irgendwie diese erste, ich meine, das war natürlich verglichen mit der Aufmerksamkeit, die das heute generiert, ein Lerchalschance, aber Grace Kelly und Prinz Rainier 1950er Jahren, die dann in Monte Carlo geheiratet haben, die Hollywood-Schauspielerin und der monegassische Prinz, und sie wird dann, sie verlässt dann Hollywood, weil sie muss dann die Fürstin sein von Monaco und so. Das war so die erste, finde ich, so die erste Stilvorlage. Und dann natürlich, was weiß ich, Diana Spencer und Prinz Charles in den 80er Jahren, 81. Was war dann und so. Also ich finde, das wissen wir auch, dass dieses, alles was Royals sind, das ist auch bei uns, interessiert unsere Leser und die User der Webseite extrem. Ja? Das bleibt einfach so ein Faszinosum.
Ich glaube auch, es war immer schon ein Ding, aber ich glaube natürlich, wie so vieles in unserem Leben, wird es einfach durch Social Media potenziert, oder? Also dieses, was jetzt einfach neu ist, ist auch, was mir aufgefallen ist, was ich eh schon vorher gesagt habe, dieses Warten wird jetzt immer schon mit so falschen Bildern dann eigentlich gefüllt. Also es gibt schon zigtausend Fotos von Taylor Swift im Hochzeit, nur sind sie halt alle nicht echt. Und irgendwie deshalb wird es halt nochmal größer, weil diese Bilderflut schon existiert, bevor man überhaupt echte Bilder hat. Und das war halt was früher nicht war. Aber ich kann mich ganz gut erinnern an Prinz William und Kate Middletons Hochzeit. Das habe ich nach der Schule im Fernsehen sehr wohl verfolgt. Ja.
Ja, lustigerweise geistert jetzt ja auch wieder von Pippa Middleton, geistert jetzt oft wieder dieses Bild im Internet herum, weil das war doch damals so ihr Hintern.
Ja, wie man ihren Hintern bekommt.
Genau.
Das ist mir letztens auch untergekommen.
Und jetzt ist es wieder aufgedacht. Anyhow, jedenfalls habe ich aber schon das Gefühl, und vielleicht Eva, die Frage an dich, ist es der Zeitgeist der 10er war doch irgendwie so Female Empowerment und da war Heiraten so ungefähr das Letzte, womit man sich öffentlich darstellen will. Gibt es da schon so einen Vibe-Shift hin zu diesem bisschen Treadwife angehauchten Traum von ich will auch einmal Prinzessin sein? Weil die Vogue zum Beispiel postet auch jede Woche, glaube ich, Bilder von auch No-Name-Hochzeiten, auch regionalen Bekanntheiten, neulich auch von Daria, der österreichischen Influencerin und Unternehmerin.
Vogue-Wedding?
Ja.
Mhm.
Ja.
Ich glaube schon, dass wir da ein bisschen einen Vibe-Shift haben. Also so wie du das beschreibst, in den 10er Jahren war es irgendwie nicht so super, sich mit seiner Hochzeit zu schmücken. Und es war irgendwie auch so ein bisschen spießig, oder? So zu heiraten. Und jetzt, auch in meinem Umfeld, findet das wieder vermehrt statt. Aber ja, bisschen, also ich weiß nicht, ob man sich das nur einredet oder ist es wirklich, weil man älter wird und dann weniger rebellisch und weniger radikal, aber so, es ist halt alles ein bisschen mehr Party. Es ist sehr amerikanisiert, habe ich das Gefühl. Also wirklich so das, was wir sehen von den Promis, das wird irgendwie so
dann
ins
auch
Kleine
mit Verlobung
dann über, genau,
und
die Verlobung. Diese Vows, also diese, wie nennt man das auf Deutsch?
Die
Treuegelübde oder so, genau. Das ist ja,
das die ist angeblich ja, 40 Minuten gedauert haben bei Taylor Swift und Travis Gelce's
Hochzeit. Die Dana Dunham hat da angeblich irgendwelche Unflätigkeiten geredet.
Ja. Total, das stimmt mit, dass es amerikanisiert ist, finde ich auch.
Eben, es ist mehr so ein Spektakel. Es ist nicht mehr so, ich habe das Gefühl, es geht gar nicht so arg um die Ehe. Es geht wirklich so um diesen Tag und ja, voll. Also ich sehe da auch ein Zurückkommen, aber es ist ja schon viel freier natürlich auch in dem, dass sich die Paare füreinander entscheiden, jetzt nicht, weil sie müssen, sondern sie können. Also es wird schon später erst geheiratet, also in meinem Umfeld hat jetzt niemand mit 23 geheiratet, sondern die sind halt dann alle irgendwie Mitte 30 und haben schon irgendwie selber ihre Berufe so aufgebaut, also ihre Karrieren so ein bisschen aufgebaut und dann entscheiden sie sich halt und es ist so ein bisschen mehr aus freiwilligen Stücken, als es vielleicht früher oft war.
Mhm.
Ja, interesting. Also ich finde auch zum Beispiel Taylor Swift, Travis Kelce irgendwie dann auch so wie die amerikanische Entsprechung eines Royal Wedding und Madonna, the Queen of Pop. Aber ist sie eigentlich noch the Queen of Pop? Jedenfalls, genau, es ist natürlich für mich extrem schwierig, weil jetzt jahrzehntelanger Fanboy kann ich meine Gedanken gar nicht ordnen. Es ist so. Sie hat eben am 4. Juli am amerikanischen Nationalfeiertag noch dazu, wo 250 Jahre USA gefeiert wurden, ihr 15. Studioalbum gedroppt, Confessions 2. losgegangen ist, ist 19, ihre doch wirklich beachtliche Karriere. 1983 mit Madonna, danach kamen, also wirklich, meine Güte, Like a Virgin, True Blue, Like a Prayer, Erotica, Bedtime Stories, Ray of Light, Music, American Life, Confessions on the Dance Floor, das, mit auf das sie jetzt natürlich rückbezieht vor 21 Jahren. Und dann hat sie diese bisschen so eine komische Phase, fand ich. Also Hard Candy, MDNA, Rebel Heart mit dem Ex. Und das hat sie 7 Jahre Pause gemacht. Und irgendwie ein bisschen, ich glaube, du hast das gesagt, weil sie ist aus der Rente zurückgekommen, aus der Selbstauferlegten für Confessions 2. Und es hängt natürlich an Madonna, hängt so viel Pop-Diskurs einfach seit den frühen 80er Jahren einfach an ihr als Person. Und sie hat eine Zeit lang wirklich viel auch ästhetisch vorweggenommen und hat auch, finde ich, immer ihre jedes Album begleitet, eine Zeit lang zumindest, mit so wirklich neuen Looks oder neuen ästhetischen Themen und Motiven. Und es gibt wirklich so natürlich die, was ist die Like a Virgin Madonna, ja, mit diesem Bridal Brautkleid, und dann gibt es die Erotica Madonna, die immer gar nichts anhat und die dann auch diesen Sexdiskurs der 90er Jahre so mitlanciert hat und so. Ja. Und dann, deshalb frage ich euch, habt ihr vielleicht irgendeine Lieblings-Madonna aus einer gewissen Phase, also ästhetisch auch, muss jetzt, oder ein Lieblings-Madonna-Look, muss jetzt gar nicht der Sound sein. Habt ihr eine?
Darf ich erst was gegenfragen?
Ja.
Wann war dir so, ab wann in deinem Leben ist Madonna für dich so wichtig geworden? Welche Madonna war deine erste Madonna?
Ja, also ich habe die Erotica Madonna, da war ich vielleicht eine Spur zu jung und unschuldig noch, aber die habe ich schon extrem cool gefunden. Und vor allem dann dieses Bedtime Stories Album, mit dem sie dann so ein bisschen probiert, das war ein totaler Flop eigentlich auch, und Erotica auch, mit dem sie dann probiert hat, diesen Ruf zu reparieren. Und dieses, weil sie da so angefeindet wurde mit Erotica, ja, für dieses Sexual Empowerment und so. Und dann hat sie ja das aufgearbeitet und Bedtime Stories, und das fand ich auch einen so mega guten Sound, ja. Und dann irgendwie, und ab da war es für mich dann eigentlich so, dann war sie auf so einem Hochplateau, ja. American Life habe ich geliebt, Music habe ich geliebt, Confessions on the Dance Floor, das hat mich dann irgendwie auch, da habe ich in Paris gelebt und das war zum Teil echt schwierig, das hat mich dann irgendwie so gerettet, und ich habe das immer gehört und bin in Paris in der Nacht nach Hause gegangen und so Hang Up und so, und das war dann so, Und dann habe ich mich ein bisschen, da haben wir uns ein bisschen entzweit, weil das mit diesem ganzen, eben so Hard Candy und so weiter, da konnte ich dann nicht so viel anfangen. Aber so wirklich diese 90er bis Confessions on the Dance Floor, das war so meine, was our moment. Mhm. Auch ästhetisch war doch diesen Look von, in diesem Hang-Up-Video, finde ich einfach großartig. Und auch in diesem, so wie My Baby's Got a Secret in den 90ern, wo sie da durch das East Village oder was geht mit diesem Pelzmantel und so, und das ist so. Ja, sorry,
I'm a rant. Süß. Ja, absolut big, finde ich, ist natürlich das alles um Like a Prayer, was glaube ich 89 war. Diese Ästhetik ist ja auch kürzlich erst wieder voll da gewesen, auch mit Rosalias Looks, also dieses Heilige, was bei Madonna wahrscheinlich durchaus protziger noch war als jetzt bei Rosalia. Aber ich finde, das war so das erste Album, was so ein bisschen persönlicher war, und ich habe mich da auch so ein bisschen reingefuchst. Sie hat ja auch ihre katholische Erziehung irgendwie damit verarbeitet, und für viele war die Ästhetik ja ultra blasphemisch, aber ich finde eigentlich, dass das sehr clever war, weil sie diese Auseinandersetzung mit der Religion war, die sie eben sehr geprägt hat. Und die Mode dafür ist halt sehr symbolisch. Also es wird irgendwie so ein bisschen zu einem Feld der Aushandlung von Macht und Schuld und Glauben und Weiblichkeit, und das finde ich sehr, sehr cool. Und was ganz anders ist und was ich aber auch liebe, ist alles um Ray of Light.
Ich auch.
Was dann
das
10 Jahre später.
Ja, also weil das ist die erste Madonna, die ich, glaube ich, auch so richtig live, also da war ich dabei, das andere kann ich nur so, okay, das war in den 80ern, man kann das irgendwie so, es gibt Bilder, oder aber man war halt nicht dabei.
Ja.
Aber ja, sehr gut.
Nein, voll, also das hast du eh auch schon gesagt, Daniel, ich glaube, was mich daran auch so fasziniert, ist zu sehen, wie sie sich konstant weiterentwickelt und neu erfunden hat, weil es so ganz extrem anders ist zu dem, was man davor von ihr kannte. Und ich fand es stand ja extrem gut, dieses ruhige, bisschen spirituelle, ich finde das cool. Aber sag ich gern du, was du davon hältst.
Ich find auch, dass die Ray of Light Madonna die schönste Madonna ist für mich. Also sie ist eine wunderschöne Frau, aber da gefällt sie mir mit diesen dunklen Haaren. Ich habe auch gestern irgendwie nochmal ein bisschen gegoogelt, da finde ich sie einfach wunderschön. Was ich lustigerweise, damals waren diese Henna-Tattoos so total das Thema bei mir. Ich meine, ich war damals, ich, weißt du, wann Ray of Light rausgekommen ist, Daniel?
Ende 98.
Ja. Genau, ich war im Gymnasium, und es haben sich dann alle mit Filzstift diese Henna-Tattoos versucht nachzumachen. was natürlich schon interessant ist, weil es genau, die Dojale, du könntest das, glaube ich, nicht mehr bringen, so, weil sie war ja dann auch wirklich Henna-Tattoos im Gesicht und die ganz viel, also es war wirklich so ganz viel aus der indischen Kultur einfach übernommen und so ein bisschen als Cosplay. Wobei es ihr abzunehmen ist, glaube ich, die Wertschätzung dafür, weil sie ja super spirituell ist. Das war, ist mir jetzt in der Rückschau, ich finde, ich bewertet man das anders, aber das war auch so meine Lieblingsmadonna. Aber was ich gestern im Nachdenken eben auch so interessant gefunden habe, auch so als Vergleich zu Taylor Swift, ist, dass sie immer so ein bisschen Anti-Establishment geblieben ist. Oder also dass vielleicht auch so auf diesen ganz großen Reichtum vielleicht sogar bewusst verzichtet hat. Ich weiß nicht, wie schätzt du das ein, Daniel?
Ich glaube, es gibt dann schon immer diese Interviews aus den frühen 90ern. Ich meine, sie war einfach so früh als weibliche Künstlerin und die kam ja wirklich aus dem Nichts. Ne? Also die ist ja in den 70er Jahren in New York angekommen, hat diese Tanzausbildung gemacht und hat einfach am Anfang echt in Armut gelebt, irgendwie so mehr oder weniger. Ne? Und dann irgendwie in diesem Danceteria Club gearbeitet und so. Und sie hat das dann schon immer thematisiert, auch dass sie gut Geld verdient, dass man sie deshalb anfeindet und so. Nur ich glaube, das Geld, das du halt in den 80ern und 90ern verdienst, ist mit dem, was verglichen mit dem, was du heute damit machen kannst und auch im Social Media Age, wo du dann auch hunderte Millionen Follower hast, dann kannst du auch noch mit jedes Instagram-Posting monetarisieren und so. Und da war sie natürlich 20 Jahre zu früh dran und sie hat jetzt natürlich auch Millionen Follower auf Instagram, aber man macht da irgendwie Kooperationen mit irgendwelchen Make-up-Marken und so weiter, jetzt auch zum Album-Launch, aber ich glaube, die Kohle, die sie jetzt damit macht, also das lässt sich halt nicht vergleichen. Ich habe jetzt verzichtet, bewusst. Also sie ist keine Pop-Milliardärin, aber sie ist, also es wird, glaube ich, gestern nachgeschaut, irgendwie auf über 800 Millionen Dollar immerhin ihr Net Worth geschätzt. Also das kann schon ihre Kinder gut in gute Schulen schicken. Zum Beispiel ins Lycée Français in Lissabon fand ich auch sehr lustig, dass sich Leute kennen, die da auch ihre Kinder hatten.
Lustig. Okay, jetzt würde ich aber ultra gern wissen, wie du ihr neuestes Album findest.
Ja, also ich muss, also es wird ja jetzt, es ist ja durch die Decke gegangen irgendwie, fast in allen Märkten, wo es lanciert wurde, auf Nummer 1, zum ersten Mal eben auch zum ersten Mal so ein großer kommerzieller Erfolg seit Confessions on the Dance Floor. Irrsinnig danceable, ja, sie holt jetzt wieder alle All Generations of Gays in den Club, sie hat da irgendwie auch so ganz lustige Lyrics, dass sie sagt, was weiß ich, Dance-Pop wird missverstanden, weil eigentlich ist das so ein menscheneinender und eben auch spiritueller Ort, der Dancefloor und so. Also ich fand jetzt Confessions on the Dancefloor 2005 more danceable. Ich fand es über weite Strecken ein bisschen so banal. Also es gibt schon ein paar, 3, 4 Lieder, die mir gut gefallen. Es gibt auch so die obligate Gitarrenballade, die sie irgendwo drinnen hat. Was ja auch so eine musikalische Richtung ist, wo ich finde, da hätte sie auch ganz gut hingehen können, aber sie hat sich irgendwann dagegen entschieden und so. Also, ich habe es jetzt nicht im Dauer-Repeat auf Spotify laufen. So, du?
Ja, ich kann eigentlich nur unseren Kollegen Samir Kirk zitieren, der geschrieben hat, so gut wie es mal war, wird es natürlich nie wieder. Ich finde, das stimmt ein bisschen. Dafür war es wahrscheinlich zu gut früher. Aber ich finde, das Album irgendwie hat Witz. Ich weiß nicht, ob gewollt, aber irgendwie sehe ich der Madonna da so ein bisschen eine Lockerheit an und das finde ich ganz cool. Aber ich sehe es wie du. Also ich meine, ich höre es, ist jetzt auch kein Album, das bei mir on repeat läuft. Aber ich finde, also meine 2, glaube ich, Lieblingshits sind My Sins Are My Savior, wo sie mit Stromae, diesem Belgier, zusammen ist und L.E.S. Girl. Dass es ja eigentlich ein bisschen rausfällt, was so ein bisschen ruhiger ist. Ich glaube, das ist der letzte Song sogar im Album.
Das ist aber mit der Lourdes gemeinsam, ist es das?
Na, ich glaube, ach so.
Mit ihrer Tochter oder über ihre Tochter. Naja,
es ist auf jeden Fall, sie blickt so ein bisschen zurück auf ihre Anfänge, die du gerade vorher beschrieben hast, als junge Frau in New York. Und das fand ich irgendwie ganz schön.
Valerie, hast du?
Ich kann vielleicht, ich habe nicht so die Musikexpertise, da halte ich mich jetzt für dich lieber raus, aber ich kann zur Ästhetik und zu ihrem Look vielleicht sagen, dass ich finde den schon ganz cool. Ich finde aber, es ist eben, das spiegelt sich auch mit dem Sound, glaube ich, dass es so ein bisschen ein Reenactment ist von etwas, was es schon gab. Und irgendwo habe ich gehört, dass Freunde in einem Podcast dann gesagt haben, ja, das ist irgendwie so das erste Mal, dass sie nicht Trends setzt und was Neues bringt und was Frisches bringt, sondern es ist so ein Gemisch aus Sabrina Carpenter, Charlie XCX. Also man merkt so, sie ist nicht mehr vorne bei den Tastemakern dabei.
Ja.
Dennoch, ich habe dann auch überlegt, finde ich es gut, dass sie das macht. Finde ich gut, dass sie da ist und auch in dem Alter da ist. Und dann habe ich mir gedacht, so, ja, ich meine, die Rolling Stones sind, wie alt sind die, 700 Jahre alt, stehen immer noch auf der Bühne. Warum soll sie das nicht machen? Mhm. Es gibt eigentlich keine Popstars oder ganz wenige Popstars in der Liga und in dem Genre-Stil, die das machen.
Ich muss jetzt ein paar Aspekte eh auch wieder ausblenden, aber um jetzt dann irgendwie, das für unseren Podcast passend, wieder irgendwie so nochmal zu thematisieren, finde ich halt, eben, sie ist natürlich einfach auch eine Modeerscheinung und eine Fashion-Icon noch immer und vor allem auch wirklich gewesen. Ja. Also wenn man einen Beweis dafür braucht, ist also Anna Wintour hat ja famously die US Vogue irgendwann aufgehört damit, Models aufs Cover zu tun und eben Popstars und Schauspielerinnen aufs Cover geholt. Und die erste, die sie aufs Cover geholt hat, war 1989 Madonna. Ja, ja. Okay. Und Madonna war auch der erste Popstar, die The Big Four geschafft hat. Also sie war am Cover von der US Vogue, der französischen Vogue, der UK Vogue und der italienischen Vogue. Also auf der deutschen war sie wahrscheinlich auch irgendwann, ja. Aber eben so, und sie ist natürlich auch in irrsinnig vielen, ganz oft im Modekontext aufgetaucht, ja, zum Beispiel. Oder beziehungsweise mit welcher Modemarke würdet ihr sie denn so aus dem Bauch heraus schnell als erstes assoziieren? Wo ist sie? Wo verortet ihr sie?
Aus dem Bauch heraus mit Dolce und Gabbana, glaube ich. Und dann aber weiß ich das, weil meine MTV-Jugend, das war ihre, wie heißt das Album? American Life. Mhm. Das war ihre D-Squared-Phase. Deswegen.
Das stimmt so.
Das ist für mich auch so. Ich finde es aber cool an ihr. Ich finde, sie kann das tragen. Also sie trägt das. Und genau, das glaube ich so. Erster Impuls.
Eva?
Mir wäre auch wegen Like a Prayer in erster Linie Dolce & Gabbana als erstes eingefallen. Aber ja, ich sehe auch dieses D-Squared und so ein bisschen Diesel.
Ja, sie hat eben gerade gestern kam eine Aussendung, dass sie jetzt irgendwie einen Diesel-Look anhat.
Ja, in diesem Professional Tour.
Also natürlich finde ich, was extrem prägend ist, war, dass Jean-Paul Gaultier sie ausgestattet hat.
Natürlich,
und natürlich der Cone Bra.
Ja.
Ja, und den hat er ja vorher schon kreiert. Aber an ihr wurde er dann wirklich so zu dieser Spitztüten-BH zu einem Stück Kostümgeschichte des 20. Jahrhunderts. Und er hat sie immer wieder auch für Tourneen ausgestattet und auch für die Met Gala. Und also ich finde, das ist immer so eine ganz starke Verbindung.
Stimmt.
Sie war auch bei ihm mal am Laufsteg und hat so einen Kinderwagen geschoben in den 90ern irgendwann. Dann natürlich Dolce & Gabbana, die ja, also ist aktuell auch das Werbegesicht für einen Duft, The One von Dolce & Gabbana. Und sie waren, letztens gab es auch so eine Kollektion, die eine Hommage von ihnen war an sie. Und ich glaube jetzt bei der aktuellen Kollektion, da war ich leider nicht bei der Show, weil ich mir das Knie verletzt hatte, wie in diesem Podcast ja schon thematisiert wurde.
Sie hat ja auch schlechte Knie.
Ja, genau.
Sie kann
ja,
auch nicht
ich habe mir, glaube ich, auch beim Tanzen zu Hang Up tatsächlich die Knie endgültig verhaut und den Meniskus weggescheuert. Und sie hat gar keinen Meniskus mehr und hat da, glaube ich, sich irgendwann das nochmal einsetzen lassen. Aber jedenfalls hat sie bei Dolce & Gabbana letztens auch live performt. Und ein anderer Fashion-Moment, ich war letztens im Gucci-Museum in Florenz, und da ist dieser Look ausgestellt. Sie ist so eine schwarze Satinhose, eine Satinbluse, eine Türkise, die relativ, also oder nur über der Brust geschlossen ist, von Tom Ford für Gucci 1995. Und Tom Ford war für Gucci schon, das hat man nicht so präsent, schon seit den frühen 90er Jahren tätig. Aber diese Arbeit von Tom Ford für Gucci wurde, als sie das bei den MTV Music Awards, Video und Music Awards getragen hat, 95, erst so richtig in die Öffentlichkeit geholt. Also das heißt auch, Madonna hat, als sie Tom Ford für Gucci trug, dann nochmal Tom Ford für Gucci einzementiert. Mhm. Also ich meine, es war natürlich auch die Kollektion gut, aber es war, da hat sie auch so Modegeschichte mitgeschrieben. Also, und Versace auch. Gianni Versace hat sie für Kampagnen fotografieren lassen, lustigerweise einmal in Mar-a-Lago, in diesem Anwesen von Donald Trump und Donatella Versace dann viel später noch einmal und so. Also sie ist einfach auch wirklich so, sie hat auch eine private Modesammlung, sie ist a Fashion Girl.
Ja, sie hat schon viel Zeitgeist gestaltet auch.
Genau, ich muss mich selber jetzt einfach zum Einhalten gebieten. Ein kleiner Fun Fact, der aber auch als Übergang taugt. Vielleicht. Es war einmal, irgendwann, vor ein paar Jahren hat irgendein Geschäft aufgesperrt in der Wiener Innenstadt und dann waren auf Seitenblicke, hat es dann geheißen, Madonna war da, kurz ist Madonna gesichtet worden, rein, raus. Und dann hat man sie so gesehen. Es gab kein Interview, aber es war natürlich ein Lookalike, ja. Und dann hat man ihre Hände gesehen. Und die hatte dann so eine cheap Maniküre. Und ich habe mir gedacht, das ist nicht Madonna.
Das
cannot be her. Nämlich. Eva, was sagt uns, was sagen uns die Nägel über Menschen?
Das war ein Stichwort. Yes. In den vergangenen Jahren waren ja bunte, so überlange, oft auch ironisch überladene Nägel überall. Das ist so richtige Acrylkrallen, die ja früher eher als billig deklassiert wurden. Und die hat man dann auch bei Frauen in ganz seriösen Berufen gesehen, an Schülerinnen in der U-Bahn, auf diversen roten Teppichen. Und mir ist es jetzt schon öfter aufgefallen. Es gab auch eine Influencerin, Valeria Lipovetsky heißt sie, die ein Video gepostet hat, in dem sie meinte, dass sie sich ihre Nägel jetzt nicht mehr machen lässt. Und seit sie das entschieden hat, ist ihre Lebensqualität so viel größer, weil sie jetzt so viel mehr Hirnkapazitäten für andere Sachen. Also diese Aufrufe sind explodiert. Also wirklich Millionen Menschen haben sich das angeschaut und Zuspruch und etc. Und ich habe es dann auch ein bisschen in meinem Umfeld bemerkt, dass auch viele, die eben so gern zur Maniküre gegangen sind und auch so Gellack oder so hatten, so ein bisschen aufgehört haben. Und habe dann so ein paar Wiener Nagelstudios, wo ich Leute kenne, gefragt. Und die sagen jetzt natürlich nicht, dass da die Kundinnen ausbleiben. Aber was ihnen sehr wohl aufgefallen ist, dass immer mehr so eher natürlichen Look wollen. Also so Maniküre, die nicht wie eine ausschaut. Genau. Und deshalb würde ich ganz gerne mit euch drüber sprechen, wie wir das sehen. Viele sehen das nämlich so als Befreiung quasi. Ich kann das persönlich nachvollziehen. Ich hatte ein paar Nageltermine. Ich habe das so 3 Monate oder so durchgezogen. Und habe mir auch erst eingeredet, das ist jetzt Self-Care, bis ich mir dann eingestanden habe, es ist einfach so stressig, die ganze Zeit darauf zu achten, dass nichts bricht und dann einen neuen Termin zu finden etc. Genau, also das, ich weiß,
Daniel. Aber hattest du Gelnägel?
Na, ich hatte meine echten, aber schon so Gel-Lack. Also den kriegst du dann trotzdem nicht selber runter. Also
aber auch so wirklich Nail-Art,
ja, genau,
aufwendige,
so
verziert. 3D aufgeklebt.
Bisschen, das hatte ich einmal, das hat mich aber relativ schnell dann genervt und dann hatte ich eher so kariert und glänzend und
Burberry
solche.
Burberry.
Genau. Also ich fand es urcool und dieser Self-Care-Moment hat schon immer kurz gehalten, von wegen, dass du dann so in der ersten Woche immer schaust und dich über deine schönen Nägel erfreust irgendwie und so bist, ach cool. Aber eben, eigentlich ist es dann mega mühsam, immer im Schirm zu haben, so, ach, und wann muss ich wieder hin? Weil das ist halt wirklich urgefährlich, wenn die, das klingt so blöd, aber wenn die zu lang werden und du hängen bleibst, dann reißt das halt wirklich tief ein, es tut auch urweh.
Bis
dann,
ins wenn Fleisch.
Wenn da Luft runterkommt, dann kann sich da so was Komisches bilden, Bakterien etc. Also es ist wirklich,
unangenehm.
Es kommt so ein Rattenschwanz irgendwie. Okay, ich merke euch beiden an, jetzt keine Erfahrung selber mit solchen Nägeln. Sagt's
mit Gelnägeln nicht, aber ich habe lustigerweise während der Pandemie als critical, wie nennt man das, Arbeitskraft, kritische Arbeitskraft nicht mehr ins Büro gekommen und habe hier die Schaufensterstellung gehalten und dann habe ich immer gedacht, warum eigentlich nicht mal irgendwie sich die Nägel lackieren und so. Ich finde ja, ich liebe Nagellack, ich liebe den Geruch, ich liebe das Packaging. Ich liebe diese kleinen Chanel-Nagellack-Flaschen und so und Hermès hat auch so schöne Flaschen und irgendwie, Gott, ich bin so gay. Und dann habe ich mir dann manchmal irgendwie auch selber die Nägel in unterschiedlichen Farben und so. Das hat eh niemand gesehen, weil man kann ja nicht unter Leute. Ich bin halt auch allein im Büro. Und ich fand das ganz toll. Nur dieses Tragik, wie sich dann der Finger anders anfühlt.
Das ist lustig, weil das ist auch mein... Deswegen habe ich keine Acrylnägel, lange Nägel. Ich mag dieses Fremdkörpergefühl nicht.
Mhm.
Also das ist, obwohl ich bin für Nail Art und ich habe strong feelings gegenüber Nail Art, weil ich habe auch schon vor ein paar Jahren mal eine große Geschichte dazu recherchiert. Aber selber, ich habe immer kurze Nägel schon lackiert, aber meistens schlicht. Aber ich mag den Nagelsalon als Space.
Mhm.
Da gehe ich gern hin. Zu diesen Frauen und da sind nur Frauen und alle machen dort Selfcare. Das mag ich.
Das heißt, es ist für dich eigentlich, du würdest jetzt diesen Trend zurück zu den nackten Nägeln nicht als Befreiung sehen.
Nein, ehrlich gesagt nicht. Und ich finde, dass sich ja in diesem Nagelthema auch so, dass es anklingen lassen, so viel bündelt. Rassismus, Klassismus, Sexismus. Und was mich richtig gehend nervt, ist, dass man vor... Oh, wie lange ist das jetzt schon so ein Riesentrend, die Nail Art? Wahrscheinlich schon 10 Jahre oder so oder nicht
ja,
so lange.
Ja, nicht ganz, aber ich glaube schon immer. So wahrscheinlich 7, 8, hätte
jedenfalls
ich auch gesagt.
Jedenfalls war das war immer für Women of Color vor allem ein Ausdruck der Selbstbestimmung in den 70ern, 80ern in den USA mit dieser Sprinterin Florence Griffith Joyner war da so eine Pionierin mit ihren langen Nägeln, dass man ja abgesprochen hat, dass sie überhaupt Sport machen kann mit den langen Krallen. Und das ist immer herabgewürdigt worden als billig, als vulgär, als trashig. Im Rap war natürlich auch die langen Nägel, die Nail Art immer so ein Thema. Und dann kommen dann weiße privilegierte Menschen und sagen, das ist jetzt unseres, wir machen das jetzt auch, wir sind jetzt auch authentisch, wir haben jetzt auch Credibility. Kaum jemand gibt Credit, erinnert sich dran, wo es herkommt und dann, nach ein paar Jahren, ist es so, okay, danke, es ist jetzt wieder Prolo, wir haben jetzt wieder Bare Nails, weil eigentlich sind wir die, die halt so diese pristine, schönen, ungemachten Hände haben.
Genau, also es ist dieses, also was du jetzt eh schon voll richtig gesagt hast, also diese Tradition der Zurückhaltung, diese unlackierten, makellosen Nägel, das ist ja vor allem in royalen und elitären Kreisen stark verankert. Und eben, das steht ganz im Gegensatz zur Nail Art, die, wie du jetzt eben auch schon gesagt hast, das aus schwarzen Communities, vor allem in den USA kommt. Ich glaube, 60er Jahre hat es angefangen, habe ich gelesen. Aber ich habe mich trotzdem gefragt, wenn man das jetzt übersetzt, in unsere Bubble sind ja eigentlich lange kunstvoll verzierte Nägel jetzt bei uns eben schon wieder Statussymbol eigentlich, weil das ja, du kannst das ja nicht machen mit, also wenn du jetzt körperlich arbeitest, dann stören sie ja irgendwie mehr. Deshalb hat mich nur interessiert, ob sich das bei uns vielleicht schon sogar verschoben hat. Also das ist, also weißt du, ich meine, das ist jetzt
verschoben
schon wieder
inwiefern?
Fast verschoben, dass es jetzt eben nicht billig ist, sondern eben Frauen wie die Kardashian-Jenners oder so haben natürlich immer ultralange gemachte Nägel. Jetzt jemand, der in der Pflege arbeitet zum Beispiel, das ist gar keine Option, also allein schon beruflich nicht. Und die Zeit muss man natürlich haben und das Geld muss man haben. Also ob sich das bei uns nicht schon wieder fast umgedreht hat irgendwie.
Ich glaube, es kommt immer darauf an, wer trägt es und in welchen Räumen.
Ja,
und
sicher.
Es sind natürlich immer dann die symbolische Macht haben, die bestimmen, was ist geschmackvoll und was ist niveauvoll. Hm. Und die bestimmen, jetzt sind lange Nägel, die aufwendig verziert sind geschmackvoll und niveauvoll. Hm. Und dann bestimmen sie wieder, es ist jetzt wieder nicht mehr so. Ich finde es aber total spannend, dass so wenig, so was Kleines, was so wenig Fläche eigentlich beansprucht, so wirkmächtig ist.
Ja, ich finde, es gibt so drei, Entschuldigung, das finally convinced. Nein, aber ich finde, es gibt ja so eine Abstufung, natürlich das eine ist alles, was ihr jetzt gesagt habt, was in mancherlei Hinsicht vielleicht schon auch stark auf seinen US-amerikanischen Kontext sich anwenden lässt oder so. Mhm. Und dann gibt es dieses grundsätzlich, was ich ja sehr bedauere, von wegen jetzt so ein Self-Care-Ort, dass das Nagelstudio, das ist einfach leider in Mitteleuropa so teuer, ja, oder im deutschsprachigen Raum, weil zum Beispiel in Ostasien oder auch in Osteuropa, das ist ja viel üblicher, das heißt, da gehst du auch hin, nur für eine Mani, auch ohne, oder mit Klarlack oder so, ja, weil du musst dir da nicht gehen lassen. Und dann gibt es ja Länder wie, also zum Beispiel Italien oder Spanien, haben ja fast alle Frauen, und vielleicht jetzt auch, das ist ja noch ein anderes Thema, die jungen Männer, die sich die Nägel ein bisschen lackieren, diese Performative Males und so, aber das haben ja ganz oft Frauen einfach grundsätzlich bunten Nagellack und das finde ich im deutschsprachigen Raum auch schon mal weniger und das ist natürlich dann auch nochmal eine, also abgesehen von Gelnägeln, Nailart oder Claws, hast du jetzt Rouge Noir von Chanel oder hast du jetzt irgendein Glitzy, also vielleicht hat kurze Nägel, aber lackierte Nägel und so.
Ich finde, dass Frauen in unseren Breiten irgendwie auch, ich finde, es gibt so eine ganz große Skepsis gegenüber Schönheitspraktiken altogether, aber es ist immer auch so ein bisschen verdächtig, oder? Warum macht sie das? Warum macht sie, richtet sie sich so her, dann macht die Nägel oder so? Das ist immer auch so ein, ich finde, da wird schon ganz viel eben auch dann sexualisiert und hineininterpretiert.
Ja, voll extrem. Ja, ich glaube auch, also dass wir haben irgendwie keine Tradition hier, keine Nagelhistorie oder keine Maniküre-Historie, ist richtig, und haben uns die irgendwie geliehen und jetzt denken wir uns, okay, was dann gereicht wieder.
Genau.
Also das ist das eine. Und das andere noch, was ich zu dieser Befreiung auch noch gerne sagen würde, ist ja auch immer so ein bisschen ein Trugschluss, weil es geht jetzt nicht darum, dass wir sagen, jeder Nagel ist schön, wie er ist, sondern da kommen ja jetzt natürlich ganz andere. Es gibt jetzt Nagelöle und Nagelseren und was du nicht alles tun musst, damit du eben deine Nägel wirklich schön ohne Nagellack tragen kannst. So. Also das ist ja wieder ein ganz eigener Markt, die irgendwie sind Nail Treatment Products, der jetzt irgendwie auch wachsen soll laut einer Prognose, $5 Milliarden bis 2030 oder so habe ich gelesen. Also wirklich absurd, das steckt jetzt wieder, also Befreiung, glaube ich, trifft es eben nicht ganz so wirklich. Und mir ist das generell in einem größeren Kontext noch aufgefallen, dass diese Mühelosigkeit so gerade extrem forciert wird. Ich habe auch gelesen, bei The Cut wurde der No Mascara Summer ausgerufen. Und da geht es natürlich auch nicht nur um, super, entspannt können wir jetzt alle ungeschminkt im Sommer herumflanieren, sondern viel eher, okay, wir machen jetzt Lashlifting, wir lassen sie, also die Wimpern werden gebogen, die Wimpern werden gefärbt und das musst du machen und das musst du machen und dann hast du den perfekt natürlichen Look und niemand sieht dir auch nur an, dass du überhaupt irgendwelche Mühen reingesteckt hast, weil du bist einfach quasi natürlich schön. So, ist euch das aufgefallen, dass es so irgendwie ein bisschen in diese Richtung geht, von wegen, okay, wir wollen schön sein, aber man darf es nicht ansehen, dass wir uns bemüht haben.
Ich glaube, dass so überdurchschnittlich wohlhabende, überprivilegierte Menschen, wenn man das so sagen kann, ich weiß nicht, generell oft einen Fetisch damit haben, dass sie effortless ausschauen. Und aber das Ding an der Sache ist und irgendwie auch die Gemeinheit, da geht so genauso wie du sagst, da geht ganz viel Zeit und Ressource rein, dass es eben effortless ausschaut.
Es gibt tatsächlich auf TikTok schwirrt so diese Devise herum, high maintenance to look low maintenance. Also da geht es eben genau darum, dass man sagt, viel Aufwand, aber um nonchalant wirken zu können. Und mich hat das ein bisschen erinnert, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ein großes Ding war, 2013, 14 in meinem Matura-Jahr war so dieser Hashtag I woke up like this extrem groß. Und ich habe aber das Gefühl, also da ging es halt auch, also dass da eigentlich Selfies gepostet wurden, die eigentlich, wo man gesehen hat, dass die Person sich eh voll hergerichtet hat und es war dann mehr so mit einem Augenzwinkern so, ja, ich bin immer so hot, I woke up like this. Und jetzt, also ich habe das Gefühl, haben wir uns früher ein bisschen mehr auf die Schaufel nehmen können? Wo noch alles nicht so durchperfektioniert war? Oder hatten wir eben vielleicht weniger Angst, dass unsere Mühen zu zeigen, dass wir uns halt einfach gern hergerichtet haben? Weil, wie ich so 20 geworden bin, da haben wir uns immer wirklich dieses Herrichten auch so dokumentiert. Wir wollten eigentlich wie so Kylie Jenner eine Glam Squad haben und waren so, boah, wie cool. Und jeder hatte so diese Schminktische mit diese Spiegel mit diesen Lämpchen und so. Also das war so voll das Ritual. Und jetzt ist es so, oh Gott, nein, ich bin cool, ich schmink mich gar nicht.
Ich finde nur, ehrlich gesagt, ich hatte damals sogar eine kleine Digital Beef mit einer sehr reichweitenstarken Person, bei dieses I woke up like this Hashtag Moment. Ich fand, das war ganz ohne Augenzwinkern. Das war ja komplett bierernst. Das waren ja die Leute, die sagten, ich mache jetzt nicht mehr. Oder nämlich auch dieses oft, oder mit diesem, ich poste jetzt immer das erste Bild von mir. Komplett, ne? Also Instagram war ein paar Jahre. Nein, ich mache jetzt nicht 20 Takes, ich poste mein erstes Selfie. Und das wird gepostet und so. Und immer so auf das Ungeschönte. Ich finde, es kommt alles in Wellen wieder, ganz ehrlich. Weil ich habe dann gesagt, einfach, du, medientheoretisch, wenn du zigtausende, hunderttausende Follower hast, es ist einfach eine Medialisierung, die da dazwischen geschaltet wird. Es ist einfach, da passiert was. Das Bild bleibt nicht in deinem Handy. Und das ist, du validierst das zumindest für dich selber. Es ist nicht, dass, was weiß ich, der Paparazzi schaut oder so. Also es ist, ich finde einfach, in vielerlei Hinsichten ist dieser Wunsch danach wahrscheinlich so natürlich wie möglich auszuschauen.
Das ist so, wie wenn du jetzt sagst, ich mache keine Beauty-OPs, ich schau einfach so aus.
Ich lasse jetzt die Fehler wieder abklingen, bis ich dann wieder meine Bone-Structure...
Das ist nur so, wie Lindsay Lohan gesagt hat, die offensichtlich, da ist wirklich gröber was passiert, dann gesagt hat, das ist einfach der healthy Lifestyle. Ja, deswegen schaut sie jetzt so
der
aus.
Der Olivenöl-Shot am Morgen.
Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich wäre dafür, dass man den Effort wieder sehen darf. Ich mag das eigentlich, wenn die Leute sich Mühe geben und wenn sie es auch zeigen. Und vielleicht ist es so, dadurch, dass man das Gefühl hat, jeder hat jetzt Zugang zu allem, dass man eben so, jetzt mache ich gar nichts mehr oder ich will den Anschein erwecken, dass ich gar nichts mehr mache. Mhm. Aber ich würde es eigentlich fast menschlicher und ehrlicher finden, zu sagen, ja, ich stehe in der Früh auf, ich gebe mir Mühe, ich schmink mich, mache dies und das, suche mein süßes Outfit raus.
Ja. Finde ich, ist vielleicht ein ganz gutes Schlusswort.
Voll, ich wollte auch sagen, also nonchalant ist irgendwie ja eher das, wenn man einfach nur das macht, worauf man Bock hat, ohne dass man sich
machen
den Kopf zerbricht.
Bock haben.
Ja, genau. Und schließen damit diese Hauptrunde ab. Aber, apropos, wir geben uns Mühe, jetzt noch eine Servicefrage. Ich möchte mir auch Mühe geben, diesmal, und zwar mit eurer Hilfe, nämlich... Letztes Jahr war natürlich famously the Summer of La Boo Boo und als ein Early Adopter habe ich Adapter und Adopt. In dem Fall habe ich mir die schon im Frühling irgendwie bestellt. Das Asien hat dann irgendwie monatelang gedauert, bis sie angekommen sind. Und irgendwann hatte ich dann so ein Mystery Set von pastellfarbenen Macaron-Labubus.
Oh.
Und habe sie in irgendwelche Taschen angehängt. Die Taschen verwende ich dann irgendwie nicht. Anyhow, ich meine Wohnung und ein paar Taschen werden von Labubus besiedelt. Ein Jahr später, was tut man mit so einem Riesentrend? Muss man sie? Ich weiß nicht. Muss ich sie irgendwo
beerdigen?
Eingraben?
Boah, ich würde sie konsequent weitertragen.
Mhm.
Ich würde sie einfach hängen. Ich finde es cool, wenn man jetzt noch jemanden mit so einem Labubu-Ding sieht. Ich denke mir oft, ich habe leider keinen nämlich. Und ich denke mir jetzt so, wäre schon cool, wenn ich es jetzt noch so richtig, wie sagt man da, halt so in your face quasi, das jetzt noch, dieses Ding von letztem Jahr weiter stolz tragen.
Ich so ein Power-Move,
ja, genau.
Einfach weitertragen, ganz viele, an allen Taschen, überall
so, ja,
dran.
Ja, ja. Das ist, oder mehrere.
Ich mache sie wieder big, ich mache Labubu wieder big. Ich frage mich ja, was ist aus diesen ganzen Labubu-Shops geworden, die auf der Kärntner Straße und so auf einmal da waren, so Labuben.
Weil, ja, ja, ja.
Was verkaufen die jetzt so
schnell? Le Labo.
Genau, aber ich finde eine Möglichkeit, weil es gibt doch diese Stofftierstühle, ich glaube von den Campana-Brüdern oder so, wo du so, da müsstest du aber noch aufstocken, glaube ich, an der Bubus.
Wir nicht gemeinsam vorbeigegangen.
Stofftiermöbel, die so ein bisschen uncanny wirken, ehrlich gesagt. Das ist auch so ein Stofftierfriedhof, richtig. Aber das wäre eine Möglichkeit, sie vielleicht zu verwerten. Aber ernster Gedanke, also das nervt mich ja so an diesen Trends, dass man weiß, ein Jahr später ist es für die Tonne.
Ja, aber ich finde, genau deshalb muss man es doch. Wenn man es gekauft hat, dann muss man es einfach, dann muss man dranbleiben.
Mhm. Okay, oder vielleicht sogar Restbestände zusammenkaufen von anderen Leuten und dann big ins Labubu-Möbel- und Design-Business einsteigen.
Also Counterculture quasi, das jetzt noch Labubu-Fans
sein. Wow, dann werde ich reich, dann mache ich diesen Hobby, diesen Podcast nur mehr als Hobby mit euch.
Aber du könntest ja auch einen Mantel damit, du kannst ein bisschen, bist da auch bewandert, modisch.
Ja, bei Labubus zusammennehmen, das schaffe ich.
Wenn du eins loswerden willst.
Aha, wenn ich doch in die andere Richtung gehe. Also, oder wenn ich, ja, okay, ich schaue mal meine Spare-Labubus.
Wir könnten das als unser Podcast-Code, der Signature-Style sind dann die Labubus. Labubu-Ohrringe.
Und zwar nämlich nur uns. Ja, okay, gut, danke schon, das hilft mir weiter.
Wobei, darf ich noch was ein bisschen gemein ist.
Mhm. Well.
Auch hier kommt es ein bisschen wieder drauf an, wer es trägt. Also ich glaube, wenn jetzt so ein extrem cooles Teenie-Girl das jetzt noch weiter trägt, dann ist es irgendwie so ein bisschen, hat sowas, weiß ich nicht, nonchalantes
Ebene. Was willst du uns jetzt damit
ich sagen? Glaub schon, wenn man, ich glaube auch bei mir schon. Ich glaube, wenn man einfach so gegen die 30 und darüber hinausgeht, dann könnte es einfach auch extrem. Also dann glaubt man vielleicht so, ja, ich weiß nicht, dann sieht man vielleicht, dann glaubt man, die Person ist jetzt erst dazu gekommen, weißt du, wie ich meine?
Ja, aber sag, kann ich die Streublumen-Cap retten mit einem Labubu drunter? Oder verhaue ich mir damit alles?
Gibt es eigentlich schon einen Nachfolger für Labubu?
Ja, von Popmart gibt es ja tausende. Dieses Crybaby. Ich wollte mir immer so Crybabys kaufen auch irgendwie.
Sind Taschenanhänger noch angesagt?
Ja, ich glaube, wird schon, also sehe schon noch einige und finde es auch, hat schon noch was.
Ich glaube, in Asien waren die vorher schon da und sind noch nie weggegangen. Oder? Das ist halt irgendwie, war dann in anderen Kontexten wieder mal so ein Hype.
Aber wird es ein Labubu-Revival geben? Wahrscheinlich eher weniger.
Monchichi haben die, sehr kick, die haben sich so angestrengt.
Ich wollte gerade sagen,
Monchichi gab es dann ganz viel Merch.
20 Jahre und vielleicht dann.
In 20 Jahren vielleicht.
Kannst du nochmal mit Labubu
hey, ich warte sie auf die Monchichi-Realverfilmung. Das. Mit He-Man. Ich habe früher gespielt mit Barbie, Monchichi und Masters of the Universe. Da wünsche ich mir eine. Die hänge ich mir auch jetzt alle an die Taschen. Ja,
that's
super.
A plan.
That's a plan. Damit haben wir diese Folge erfolgreich, wie wir hoffen, zum Abschluss gebracht. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Hoffen, dass ihr diesen Podcast mögt und weiterempfehlt. Bitte empfehlt ihn doch weiter an jemanden, von dem ihr glaubt, diese Folge könnte dieser Person gefallen haben. Schaut bei uns dabei auf diepresse.com/lifestyle und auf diepresse.schaufenster auf Instagram oder natürlich kauft euch am Freitag eine Tageszeitung, da ist nämlich ein gedrucktes Magazin drin, zumeist das Schaufenster. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Baba.
Tschüss.
Der Lifestyle-Podcast des Presse-Schaufensters. von und mit Eva Dinewitzer, Valerie Zehethofer und Daniel Kalt.